Imagine, eine Sendung von Fotografen für Fotografen und alle, die an Fotografie und Kunst interessiert sind. Am Mikrofon Peter Ochtmann. Viel Spaß.
Hallo zusammen. Heute bin ich nicht in meinem Atelier zum Tischgespräch. Heute bin ich nach Düsseldorf zur Kö gefahren. Und da gibt's eine ganz tolle Galerie und auch eine ganz tolle Ausstellung. Und ich freue mich auf die Ausstellung, auf die Galerie und auf Ulla Born, meinen Gast für heute. Hallo Ulla.
Ja, hallo Peter. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ulla, wir haben es schon ein paar Mal gesehen. Ich sehe dich immer hier bei den Vernissagen, bei den Eröffnungen, immer sehr sympathisch, immer am Tag der Eröffnung ein bisschen hektisch, auch immer ein bisschen unter Stress, unter Strom, viele Leute hier, alles spannend. Ich wollte mal bei dir ganz von vorne anfangen, ne? Mhm. Und du hast so, ich habe so ein bisschen deine Vita gelesen, du hast Kunstgeschichte studiert, du warst in verschiedenen Museen, in verschiedenen Galerien. Was mich am Anfang immer interessiert, wie bist du überhaupt zur Kunst gekommen? Also irgendwann musst du ja gesagt haben, okay, ich mache hier ein Kunstgeschichte-Studium. Vielleicht erzählst du einfach mal.
Gerne. Ja, das ist eigentlich eine lange Liebesgeschichte im wörtlichen Sinn. Also ich war mit einem Fotografen zusammen und der hat in Bielefeld Fotografie studiert. Und da war eigentlich immer schon diese Liebe zur Fotografie da, zur Kunst. Wir waren in vielen Ausstellungen und das hat mich schon von Anfang an total interessiert. Und ja, die eine Liebe ist gegangen, die andere ist geblieben zur Fotografie.
Ja, Liebe zur Fotografie bleibt.
Die bleibt, ja. Die ist glaube ich, lebenslänglich, ja. Ich habe dann Kunstgeschichte studiert in Köln und ja, hatte dann trotzdem immer mit Fotografie zu tun, aber letztendlich war das dann eine schöne Ausbildung und ein Magisterabschluss. Und dann habe ich meine erste Stelle im Diözesanmuseum Paderborn gehabt. Und von da aus ging es dann weiter zur Galerie und ich habe dann später 5 Galerien in Deutschland geleitet.
Ah ja, das ist da schon mal eine Nummer, gleich 5 Galerien zu leiten. Ich komme noch mal einen Tick weiter nach vorne. Fotografie und ja, klassische Kunst im eigentlichen Sinne, also ich vermute mal vor allem bildende Kunst, ja, das sind ja manchmal zwei so rivalisierende Gegenden. Das eine gilt so als vernünftig und die höhere Kunst, ja, wird im Museum ausgestellt und die Fotografie wird zumindest von den Leuten, die nicht Insider sind, manchmal so belächelt, ja, Kunst schon, aber das ist einfach ein anderes Level. Bei dir habe ich das Gefühl, dass dem nicht so ist.
Genau, da liegst du ganz richtig. Ich glaube, dass sich die Fotografie in den letzten, wenn man so mal die letzten 15 Jahre zurückblickt, enorm entwickelt hat. Das ist schon ganz, ganz etabliert. Das ist ja ganz hochwertig. Ich war jetzt im November auf der Paris-Foto. Also ich glaube, wenn man da gewesen ist, dann weiß man, Fotografie ist in der Kunst absolut angekommen. Das ist keine rivalisierende Gattung, sondern das gehört einfach zur Kunst dazu.
Ja, das kann ich. Also für alle, die Paris-Foto nicht kennen, die findet jedes Jahr im November statt, ungefähr. Ja, für das normale Volk, Donnerstag, Freitag, da findet man noch ganz gut einen Platz. Und Samstag, Sonntag ist dann schon fast chaotisch im Grand Palais in Paris. Letztes Jahr war es im Palais Éphémère, das war schon ganz interessant. Dieses Jahr war es im frisch renovierten Grand Palais. Auch beeindruckend, und ich glaube gerade, wie bei dir, wenn man auch aus Galerien kommt, da stellen ja die weltweit großen Galerien aus. Was hat das für einen Effekt für dich, zum Beispiel gegenüber Arles, die ja so viel verrückter, viel kreativer sind, so ein Provence-Flair, Paris, vielleicht den Unterschied?
Arles ist auch wunderbar, kann ich nur jedem empfehlen, hinzufahren. Eine absolut fotoverrückte Stadt, also diese Off-Spaces sind ganz toll, in jeder Ecke hängt Fotografie, man kann dem gar nicht entfliehen, man geht durch die Straße und ist... ja, man trifft alle Leute, das ist auch sehr lustig, weil alle nach Arles pilgern und es ist so einfach total schön, viele Fotografinnen und Fotografen dort zu treffen, ganz viele Veranstaltungen zu sehen, wunderbare Ausstellungen zu sehen, das ist wirklich so ein Hotspot. Und Paris ist ein bisschen anders, dadurch, dass es eben die großen Galerien dort vertreten sind, die Fotografie zeigen von arrivierten Künstlerinnen und Künstlern und man trifft dort auch ganz viele Fotografinnen und Fotografen und das ist einfach ganz schön zu sehen, dass sich diese ganze Szene dort eben trifft und man auch neue Positionen entdecken kann.
Ja, ich fand Paris Mein Effekt war, es war nicht ganz so kreativ, also in dem Sinne verrückt. Mhm. Ja, also ich glaube, Ahle erlaubt sich auch, Sachen auszustellen, die einem nicht unbedingt gefallen. Ja, in Paris war es für mich eher so ein bisschen, ja, das ist schon eine Galerieauswahl. Also die Sachen, die dann schon extremer sind, sind es aber auch, ja, trotzdem verkaufsfähig, würde ich mal sagen. Das ist irgendwie, das ist jetzt nicht nur zum Präsentieren, das ist auch zum Verkaufen und das hat auch das entsprechende Niveau.
Absolut, absolut. Das ist eine Verkaufsmesse, ganz sicher. Und das ist auch immer für uns Galeristen gut zu sehen, wo so ein Markt sich hin entwickelt und was wird gerade nachgefragt, wie ist die Preisstruktur bei den Fotografien. Das sind ja ganz wichtige Faktoren auch für meinen Berufsalltag.
Ja. Modu, das war auch spannend. Ich hatte mir erlaubt, mal 2, 3 Bilder von mir, einem Galeristen, den man ein bisschen kannte, auch vorzulegen, gesagt, so, wäre das was? Ist das was? Und was ich interessant fand, war, die Reaktion ist, das knallt nicht genug. Ja, mhm. Das war also visuell zu brav und sie brauchten wirklich Sachen, die auch visuell wirken, damit die Leute wirklich drauf anspringen. Mhm. Also das war so ein bisschen so dieses, ja, die braven Sachen, wo man erstmal ein bisschen sich das anschauen muss und ein bisschen Muße haben muss, funktionierte zumindest laut der Galeristin da jetzt nicht so.
Okay, ja, ich glaube, das ist, zeigst du deine Bilder 10 Leuten, bekommst du 10 verschiedene Antworten wahrscheinlich.
Das bestimmt auch, ja. Ich komme nochmal zurück zu dir. Die Liebe zur Fotografie gibt's ja mannigfaltig. Ab wann hast du denn so eine Kamera in die Hand genommen? Gleich von Anfang an und deine Kamera oder hast du dich gleich in ein System verliebt? Ich glaube, du hast mal mit Olympus fotografiert.
Ja, genau. Also die OM1 war wirklich analog angefangen. Ganz, ganz basic, ganz einfach mit Film einlegen und Dunkelkammer und diese Magie der Dunkelkammer. Das hat sich schon ziemlich festgesetzt bei mir. Das fand ich ganz, ganz toll früher. Ja, und diesen Geruch wird man ja auch nicht mehr los. Also,
ja, Donata Wenders sagt das ja auch, ne? Ja, diese Magie, ja, den Geruch und dann dieses Entstehen unter diesem Projektor oder das Abwedeln und das ist schon
wirklich so ein besonderer Augenblick, ja.
Ja, wenn wir heute überlegen, dass diese Kameras quasi diesen ganzen Prozess, zumindest im Digitalen, quasi in Millisekunden abbilden, ja. Und da habe ich den Eindruck, man ist quasi noch zwischen den einzelnen Schichten, ja, in der Fotoschule, dass man vielleicht noch mit einer Sina fotografiert und dann mit dem großen Negativ und dann, also als wäre man quasi in jeder, was heute durch Software gemacht wird, haben wir quasi erlebt, Stück für Stück,
ja. Ganz genau, ja. Die Älteren unter uns erinnern sich, aber es ist ja ganz faszinierend, dass auch ganz viele junge Menschen jetzt wieder zur Analogfotografie zurückkommen. Das finde ich ganz schön, weil man es einfach nicht sofort hat. Ne? Man muss ja noch warten, bis ein Film entwickelt ist und all das, was dazugehört, dieses mal auf irgendwas warten und nicht sofort verfügbar haben, das ist ja was für die jungen Menschen jetzt wieder neu ist. Ne? Wir kennen das. Aber das finde ich ganz interessant, dass das jetzt wieder nachgefragt wird und Analogfotografie sicher eine Nische ist, aber die weiter existiert und vielleicht gerade auch wieder so ein bisschen Aufwind bekommt.
Ja, was ich interessant finde, ist auch zumindest meine Interpretation, so Instagram-Filter, ja, so dieses Zoom weg von dem ganz cleanen Diskussionen von immer mehr Megapixeln, immer schärferen Kameras. Mhm. Immer. Das bestimmt eine Daseinsberechtigung hat diese Diskussion, aber ist ja dermaßen überzogen. Dann haben wir diese Instagram-Filter und jetzt entdecken die, dass das quasi analog geht, so lebendig geht. Ja. Und dass da wirklich ein, ja, vielleicht eine Art Zufallsfaktor auf der einen Seite drin ist, aber auf der anderen Seite auch ein handwerkliches Geschick drin ist. Mhm. Und eben nicht nur, ich stelle meine Kamera im Kopf ein, sag ich mal, wie so ein Informatiker. Ich mache die ganzen Parameter, ja, und mache dann Klick. Und dann kann wieder im Lightroom die ganzen Parameter beherrschen, sondern hier in einem analogen Prozess einzugreifen. Mhm,
absolut. Also wir sind ja hier bei Leica, von daher haben wir ja eine ganz, ganz lange Geschichte. Ja. Und auch eine spannende Firmengeschichte. Das ist natürlich wirklich so der Weg, Kleinbildkamera, die Erfindung der Kleinbildkamera. Nächstes Jahr feiern wir unseren 100. Geburtstag und das ist schon ja schön zu sehen, dass es so viele Fotoenthusiasten gibt, die das heute noch genauso lieben.
Ja, und ihr habt ja auch wieder eine M6 rausgebracht.
Ja. Völlig verrückt, ne? Also wir haben
Also dass das businessmodellmäßig geht, ich will das jetzt nicht hinterfragen, aber ich finde das auch spannend.
Ja, das geht. Das ist toll, das macht uns, glaube ich, auch aus, dass wir wirklich zum einen mit 29 Leica-Galerien weltweit für das gedruckte Bild stehen und hier eine Plattform sind für Leica-Fotografinnen und Fotografen und eben auch für die Analogfotografie. Wir noch wissen, wo unsere Wurzeln sind und die kommen daher. Ne?
Ja, spannend. Ich war auch gerade in Amsterdam in der Leica-Galerie. Die sind auch umgezogen.
Ja.
Auch wunderschöne Räume kann ich jedem nur empfehlen. Nicht, weil jetzt der Name Leica dran steht, sondern das sind überhaupt ganz tolle Räume. Und generell auch die Künstler, die ausgestellt werden, es ist ja auch museumsreif. Dann, ich finde, eine Leica-Galerie hat immer so hochwertige Künstler, dass es sich immer lohnt, reinzugehen, immer mal reinzuschauen.
Ja, absolut. Das ist wirklich eine Empfehlung. Wenn man in irgendeiner Stadt ist, von Taipei, Melbourne, Los Angeles, Paris, London, mal zu schauen, gibt es da eine Leica-Galerie, was stellen die gerade aus?
Wenn ich mir das aber erlauben darf, es hängt auch davon ab, wer da ist. Also ich habe eine Leica-Galerie, die ich nicht erwähnen möchte. Da bin ich reingegangen und das war so, ja, können Sie sich anschauen. Und das fand ich dann ein bisschen schade, weil ich denke, die Sachen, die hier ausgestellt werden, das sind nicht nur Bilder an der Wand. Das ist auch eine Textur, würde ich das nennen, der Menschen, die dahinter sind.
Dieses,
da ist was da, das hat, also das sind nicht nur Schwarz-Weiß-Bilder oder Buntbilder, sondern das hat was Lebendiges.
Mhm. Ja, natürlich, es steht immer jemand dahinter, der die Verantwortung übernimmt für so ein Jahresprogramm und das ist eine große und großartige Aufgabe, wirklich so eine Mischung zu haben aus ganz vielen spannenden Teilen der Fotografie. Fotografie ist so vielfältig und das versuche ich eben in meinem Jahresprogramm abzubilden, dass wir eine Mischung haben zwischen, wo kommen wir her, ne, unsere Wurzeln, also zum Beispiel Walter Vogel habe ich hier als erste Ausstellung gehabt, Thomas Höpker, das sind so die Großen der Fotografie, ne. Aber dann eben auch andere Positionen zu zeigen, also jüngere, ältere Frauen, Männer, also diese Diversität, die wir in der Fotografie haben, eben auch hier in der Galerie, in den Ausstellungen abzubilden. Ne?
Ja. Alles gut. Wir leben hier, wir haben ein kleines Telefon im Hintergrund. Ich komme nachher nochmal zurück zu dir, aber wenn wir gerade dabei sind, kannst du dir dein Programm selbst aussuchen? Oder kriegst du das von Leica vorgegeben?
Nein. Also das ist, glaube ich, auch die große Kraft, die wir haben in den Galerien, dass wir alle Kunsthistoriker sind oder ausgebildete Fotografen. Wir kennen uns ja auch alle untereinander. Das finde ich auch sehr schön, dass ich also alle Kolleginnen und Kollegen einmal im Jahr sehe in unserem Headquarter in Wetzlar und auch weiß, was die ausstellen und wir uns miteinander auch abstimmen und schauen, was zeigt der eine, was der andere, würde das auch für meine Stadt passen. Ne? Aber derjenige, der vor Ort ist, weiß einfach am besten, was in der Stadt passiert, was museal passiert, was in anderen Galerien passiert. Deshalb ist das ganz, ganz sinnvoll, die Entscheidung über die Künstlerinnen und Künstler, die ausgestellt werden, auch vor Ort zu lassen. Natürlich stimme ich mich mit Karin Ring-Kaufmann ab, die Generalbevollmächtigte aller Leica-Galerien weltweit. Bin da auch immer offen für Ideen. Aber so im Großen und Ganzen habe ich schon meinen Fahrplan für die nächste Zeit und für die nächsten Jahre. Meine Wunschliste, kann man auch so sagen.
Ja, okay, schon, ja.
Und dann freue ich mich natürlich unglaublich, wenn das dann auch irgendwie so umgesetzt werden kann, wie ich mir das so vorstelle. Ne?
Ich kann mir, also auf der einen Seite klingt das ja jetzt so ein bisschen nach Wunschprogramm und nach, ach, ich kann mir die Künstler aussuchen. Wer als Fotograf träumt nicht davon, die Person dann auch kennenzulernen, die Bilder zu sehen, Bilderauswahl zu machen. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass es auch ein Knochenjob ist, weil du hast bestimmt mit Individuen zu tun, die ja eigentlich gewohnt sind, hinter der Kamera zu sein, manche wahrscheinlich sogar jetzt völlig zurückhaltend bis völlig künstlerisch, crazy, bis hin zu extrem strukturiert, wissen genau, was sie wollen. Und jetzt kommst du mit deiner Erfahrung aus den Museen, mit den Erfahrungen aus den Galerien und musst die Bilder hängen.
Ja, aber das ist doch das Spannende an dieser Aufgabe, mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun zu haben. Und also das, was mich unglaublich dankbar macht, ist das große Vertrauen, was mir jeder entgegenbringt. Das geht auch gar nicht anders. Du musst schon, du vertraust jemandem deine Bilder an und meine Aufgabe ist, das gut zu kuratieren, dass am Schluss eine gute Ausstellung rauskommt, die Leute mitnimmt, die spannend erzählt ist. Das ist ja ein bisschen wie ein Bildband auch, wenn man durch eine Ausstellung geht, da muss ein Spannungsbogen rein, da muss eine Erzählung dahinter liegen. Also das muss man auch erfassen können als Besucher, der nur einmal kommt und vielleicht eine halbe Stunde hier verbringt. Das ist schon eine große Aufgabe und ein großes Vertrauen, was ich eben auch so als bekomme, dadurch, dass mir die Künstlerinnen und Künstler ihre Bilder geben und sagen, okay, wir sehen uns ja meistens erst bei der Vernissage und dann ist der Moment, zum ersten Mal sehen, wie ich es kuratiert habe und ich, das ist dann auch ein Teil der Aufregung, dass ich denke, hoffentlich gefällt's.
Also hoffentlich passt es. Du hast nicht die letzten Tage, wo die mal vorbeikommen und
das
dann...
Das ist ganz unterschiedlich. Also in der Regel, oft ist es so, dass ich vorher mich natürlich gut abstimme mit den Künstlern. Das ist ganz wichtig, ne? Also wir sprechen und wir sehen uns vorher, wir telefonieren, wir machen eine Bildauswahl. Also das ist ganz, ganz viel Kommunikation im Vorfeld, die mir auch sehr wichtig ist, weil ich ja auch immer was dazulerne und auch das, was hinter den Bildern ist, verstehen möchte, damit ich es auch gut präsentiere. Das ist eine Zusammenarbeit, das kann man gar nicht anders sagen. Das ist immer ein Weg bis zu so einer Ausstellung. Am schönsten ist es, wenn man diesen Weg gar nicht sieht, sondern kommt und denkt, das ist alles so, wie es ist. Natürlich, das ist ganz einfach. Aber so sollte das sein.
Genau,
so sollte das sein.
Die Einfachheit ist, glaube ich, das Schwierige daran. Ne?
Genau,
also am Anfang viel zu hängen ist wahrscheinlich kein Problem, aber dass das Ganze einen Rhythmus hat, eine Story hat.
Genau, dieser Ablauf von Bildern, dass es einen Spannungsbogen auch hat. Das ist für mich ganz wichtig. Ne? Dass ich weiß, so was ist mein erstes Bild, wenn man reinkommt, was sehe ich zuerst? Also ich versuche mich da auch immer in den Besucher, in den Gast einzufühlen und nochmal mit den Augen das zu sehen. Ne? Also wie nehme ich so einen Raum wahr? Ich bin hier jeden Tag, ist was anderes. Ne? Wenn jemand hier reinkommt, das zum ersten Mal sieht, dann möchte ich, dass der schon direkt irgendwo auch ankommt. Ne?
Für mich hat die Galerie auch, wie soll ich das mal sagen, in einer gewissen Form die richtige Größe. Aber es ist vielleicht auch, weil du sie immer so aufgebaut hast. Ja. Wie ist das für dich? Hier ist jetzt kein Tageslicht, das ist vielleicht das Einzige, hat vielleicht einen Vorteil, weil alle Bilder quasi neutral belichtet werden können, tut vielleicht den Bildern gut.
Ja.
Tageslicht hätte vielleicht mal nur ein bisschen was Offeneres, was mir vom Durchgang, aber ich komme nochmal zurück auf den Raum selbst. Wie nimmst du denn den Raum? Ist der für dich groß genug?
Also das sind jetzt so 120 Quadratmeter. Wir haben ja noch einen kleinen, feinen Bookstore dabei mit schönen Büchern über Fotografie, mit besonderen, die man jetzt nicht so überall sieht. Also die Größe ist optimal. Ich mag wirklich diesen Raum, weil er so wandelbar ist. Das ist jedes Mal, das fasziniert mich selber auch nach fast 5 Jahren. Wir haben ja 2019 sind wir hier gestartet in Düsseldorf und ich bin seit 2020 dabei. Und dieser Raum ist jedes Mal komplett anders, je nachdem, was gerade hängt und was für eine Ausstellung gerade läuft. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil es ist immer der gleiche Raum vom Grundriss und trotzdem lebt er jedes Mal ein anderes Leben. Also es ist eine schöne Größe und das, was ich sehr mag, ist, dass ich eben diese Kojen bespielen kann. Ich habe also immer so ein paar Stopper, also ich habe eine Wand und dann kommt wieder so ein Vorsprung in der Wand und dann so kann ich auch thematisch gut hängen. Das ist auch bei Gruppenausstellungen sehr schön, dass ich einfach hier so einen anderen Ablauf finde und Dinge voneinander abtrennen kann, thematisch hängen kann. Es gibt mir ganz, ganz viel Spielraum für Ideen, um die umzusetzen.
Was ich auch interessant finde, ist, je nachdem auch wirklich, wie groß die Bilder sind oder wie die spiegeln. Wir hatten auch die Franziska da, mit ihren großen, sie fotografiert ja Spiegelungen und die Bilder selber spiegelten ja auch bist.
Ja, eine wunderbare Ausstellung, wunderbare Fotografin.
Groß, und es hat auch eine Tiefe an sich. Und dann haben wir manchmal diskretere, kleinere Sachen, wo man eher rangehen muss, die viel klassischer funktionieren, wie man, sich auch früher Schwarz-Weiß-Bilder angeschaut hat, so Größe A4, würde ich mal so sagen, oder manchmal kleiner, manchmal kaum größer. Das finde ich auch, das hat auch was Intimes, aber ich muss halt dann rangehen, ne? Also es knallt nicht so.
Ja, das ist so dieser Reiz, ne? Du hast gerade Franziska Stünkel angesprochen, also die ihre Arbeiten Coexist sind wunderbar. Das ist wirklich was ganz Besonderes, finde ich, weil es den Betrachter so mit reinzieht. Ne? Er spiegelt sich selber nochmal in dieser reflektierenden Oberfläche und es macht nochmal eine neue Dimension auf. Und dann hatte ich zum Beispiel eine Ausstellung von Evelyn Richter. Das war wie so eine Briefmarkensammlung. Also alles ganz klein, 30, 40 in einer Reihe gehängt. Parallel dazu war im Kunstpalast Düsseldorf eine Ausstellung, eine große Retrospektive über Evelyn Richter. Und es war sehr, sehr schön, diese Fotografin mal zu zeigen hier in Düsseldorf. Sie kommt ja aus dem Osten und ist hier gar nicht so bekannt, würde ich mal sagen, bis zu dieser Ausstellung. Und das war toll, dass ich parallel eben ihr Spätwerk hier zeigen konnte. Ganz wunderschöne Silber-Gelatin-Abzüge. Und das war dann eine ganz andere Galerie in dem Moment wieder, ne? weil das ganz anders gehängt war, ganz andere Bilder eben hier waren.
Ja. Ich bin auch immer wieder überrascht. Was ich auch schön finde, ist, durch diese Galerieausstellungen und auch durch die Vernissage bekommt man jedes Mal einen neuen Fokus. Es gibt so viele Sachen, die man einfach nur noch durchscrollt und sich immer wieder immer kürzer anschaut. Man hat kaum mehr Zeit zu lesen, zumindest bei mir. Beruflich lese ich so viel, dass ich gar keine Lust mehr habe. Zeitschriften, da gibt es wenige, wo ich sage, da schaue ich dann doch gerne rein. Ja, du hast hier die Schwarz-Weiß hier liegen, die bestimmt spannend ist. Schwan-Magazin ist spannend, LFI auch. Aber vieles ist ja auch immer nur Rauschen. Und ich habe hier den Eindruck, okay, ich fahre auch mal runter. Mhm. Also ich gehe nicht nur in die Galerie runter, sondern ich fahre auch runter. Ich tauche in eine andere Welt ein. Und dann, bei der Vernissage, man redet viel. Das ist auch wirklich Socializing. Das macht auch Spaß, weil die Leute halt da sind, die sich dafür begeistern. Und wenn man off kommt, also einfach jetzt wie an einem Samstag sich das anschaut, finde ich das spannend, dass man sich halt ein bisschen mehr nimmt als ein paar Minuten.
Ja, schön, dass du das so sagst, ja. Die Vernissage ist natürlich immer so ein Höhepunkt. Das ist ein Fest, das ist toll. Ich habe ja die Fotografin oder den Fotografen dann auch in der Regel hier oder jemanden, also jetzt bei Elliot Erwitt, der letztes Jahr verstorben ist, ging das natürlich nicht. Da hatte ich Karin Ring-Kaufmann hier als Gesprächspartnerin, weil sie ihn eben auch persönlich gut kannte und dann auch einen ganz anderen Zugang hat. Also ich versuche immer, entweder mit dem Künstler selber zu sprechen oder eben jemanden zu haben, der das wunderbar präsentieren kann. Und das sind immer tolle Abende hier, die ich sehr liebe, weil es kommen echt 100 Leute in diese doch überschaubar große Galerie und alle sind ganz, ganz interessiert. Das finde ich sehr schön. Also es ist dann schon so ein Fest der Fotografie. Und dann eben im normalen Alltag, in der Zeit danach, kommen die Besucher dann oft nochmal, weil sie dann wirklich die Ruhe haben, auch die Bilder dann nochmal genauer zu betrachten, mit Abstand zu sehen. Und da sieht man einfach, dass man sich in so einem Bild einfach auch wirklich vertiefen kann. Das ist eben nicht dieses Durchscrollen, ist dieses Sehen weiter, sondern wir haben auch so Bänke hier, dass man sich mal so hinsetzt und mal sich länger auf ein Bild einlässt. Das sehe ich sehr oft und das finde ich sehr schön, dass die Besucher so eine Ruhe dann hier auch empfinden und auch haben und wir dann auch oft ganz schöne Gespräche über Fotografie haben. Auch so, ich nehme da auch mal ganz viel raus mit. Das ist ganz schön, das ist auch so, ja.
Interessant. Also Leica spielt ja auch mit dem Begriff das Wesentliche. Ich nehme das mal aus der anderen Perspektive raus. Jetzt hast du Kunstgeschichte studiert, hast dich früher mit Fotografie interessiert. wenn ich jetzt den Begriff das Wesentliche nehme und was ist denn, kann ich dich fragen, was ist denn für dich ein gutes Bild mit diesem Background jetzt als Kunsthistorikerin, vielleicht im Gegensatz zu jemandem, der eine Galerie leitet, also die Ulla, die ich vor mir habe, die ursprünglich so Kunst studiert hat oder Kunstgeschichte studiert hat. Was macht das aus? Was ist das, für dich wichtig?
Das ist natürlich ein großer Begriff, aber ich glaube, das, was es ausmacht, ist, dass man wirklich fasziniert ist, dass man etwas in diesem Bild sieht, was man was ich nicht in 2 Sekunden erschließt. Das ist für mich ein gutes Bild, wo ich hängen bleibe, was mich auch verändert vielleicht. Das finde ich auch immer spannend, wenn man so ein Bild sieht. Man kommt ja immer mit seiner eigenen Geschichte zu dem Bild, mit seinen eigenen Erfahrungen. Und die sind ganz individuell. Die hat jeder anders, jeder hat ein anderes Leben und schaut anders auf Bilder. Und kann für sich auch was anderes daraus nehmen. Und ich glaube, ein gutes Bild ist wirklich eins, wo die Geschichte davor und danach hat. Also wenn man ein Bild sieht, das ist dann oft aus einem Moment eingefangen, dieser besondere Moment. Und wenn in meinem Kopf die Geschichte weitergeht oder die Geschichte davor schon anfängt, dann finde ich das faszinierend. Das ist für mich ein gutes Bild.
Das hast du auch auf deiner Webseite stehen. Dem Moment Dauer geben. Hatte ich mir aufgeschrieben. Ich fand es interessant an Aspekt. Also, was ich auch interessant finde, ist, dass du hier nicht von Regeln sprichst. Also von Drittelregeln oder was auch immer man alles an Regeln akademisch anwenden kann. Die tauchen gar nicht auf.
Ja. Nein, das stimmt. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber du hast recht. Das ist mir nicht wichtig. Also ich glaube, Esther Hase hat mal einen schönen Satz gesagt. Die hat nämlich, als ich sie gefragt habe, viele ihrer Bilder haben ja so eine wunderbare Unschärfe, weil sie diesen Moment einfach widerspiegeln. Und das ist für Esther ein ganz wichtiges Momentum in ihrer Arbeit und sie hat dann irgendwann mal gesagt, Schärfe wird nicht überbewertet, sondern Unschärfe wird unterbewertet. Natürlich haben wir tolle Kameras, die scharfe Bilder machen. Das ist aber jetzt für Fotokunst jetzt gar kein Kriterium, ob ein Bild scharf ist oder nicht. Das muss was anderes auslösen.
Ja, dem folge ich dir. Ich finde das viel spannender, seitdem ich auch mit Unschärfe spiele, finde ich das viel spannender. Ich habe immer durch mehr oder weniger durch Zufall entdeckt. Das habe ich schon durch Zufall entdeckt, aber was mich ärgerte, ist, wenn man manche Sachen auf Facebook postet in bestimmten Gruppen, dann wurde kritisiert, dass irgendwie das Auge nicht scharf ist, was weiß ich, bis dann jemand da reinschreibt, ja, aber die Lippen sind erotisch und die sind scharf, das spielt überhaupt keine Rolle, dass dieses Auge, ja, also da muss es erstmal ein paar Kommentare geben, wenn jemand sagt, oh, mich interessiert tatsächlich, dass der Schärfepunkt woanders liegt als jetzt akademisch korrekt, oder die Kamera bei der Gesichtserfassung, die muss ja unbedingt die Iris da scharf stellen. Finde ich super vom Autofokus her und so, aber finde ich auf der anderen Seite unglaublich langweilig, weil ja alle die gleichen Bilder nur noch produzieren.
Absolut, absolut. Das ist ja auch dann keine künstlerische Fotografie, das sind ja dann letztendlich so Abbilder. Also was ist ein großer Begriff, was macht ein gutes Foto aus? Da können wir, glaube ich, 3 Folgen drüber machen.
Gerne, weil ich finde das ja gerade das Spannende, mal nachzufragen.
Ich mache ja auch viele Führungen hier, weil ich das auch wirklich schön finde, mit vielen Menschen durch diese Ausstellung zu gehen und über Fotografie zu sprechen. Also ich versuche auch gar nicht unbedingt immer einen Monolog zu halten. Ich gebe eine Einführung, erzähle vielleicht ein bisschen von den Hintergründen, um die Bilder einfach besser zu verstehen, weil ich glaube, es ist manchmal braucht man schon so ein bisschen so einen Kontext, um Bilder anders zu sehen, besser zu verstehen. Und da habe ich natürlich auch viele Fotografiebegeisterte hier, die auch sagen, das ist aber unscharf oder warum ist das jetzt, warum hängt das hier? Das sind für mich immer die spannendsten Diskussionen und auch Dinge, die polarisieren. Ich hatte die Lars Eidinger Ausstellung hier im vergangenen Jahr. Großartiger Schauspieler, großartiger Fotograf und einer der nettesten Menschen, die ich kennengelernt habe. Da kamen viele Leute, die dann auch so so polarisiert haben, gesagt haben, ja, der hängt ja nur hier und was ist das jetzt für ein Bild? Und das war dann immer sehr schön zu sehen, wenn wir dann über seine Arbeiten gesprochen haben, dass die dann sagten, okay, jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Also ich will da gar nicht überzeugen oder so, aber ich glaube, dass man einfach manchmal ein bisschen Kontext braucht, um vielleicht nochmal einen anderen Gedanken zu bekommen zu einem Bild.
Ich stelle mir vor, dass gerade bei unscharfen Bildern oder ja vielleicht auch eher bei künstlerischen Bildern, ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es unbedingt eine Absicht des Künstlers gibt, aber er hat die, sagen wir mal, in einem emotional-gedanklichen Kontext gemacht. Mhm. Und jetzt hängen die an der Wand, ohne dass der Künstler daneben ist. Das kommt jemand rein. Und dann diese neue, komplett neue Interpretation des Bildes. Ich finde das manchmal spannend, was Leute in unscharfen Bildern sehen, was nicht im Entferntesten der Idee beim Erschaffen der Bilder entstand. Erlebst du das auch hier?
Ja, also ich muss gerade lachen, weil ich habe ja gerade die Ausstellung Reading Time von Donata Wenders hier, ganz, ganz schön, läuft noch bis zum 31. Januar, großartige Arbeiten und Donata Wenders ist auch eine wunderbare Frau, absolut inspirierend, die Vernissage mit ihr war für mich persönlich eine der schönsten Abende, die wir hier hatten, weil sie auch so schön über ihre Arbeiten sprechen konnte, was ich gar nicht immer voraussetzen kann. Es sind ja Fotografen, die kommen und nicht Schriftsteller, die. Nee,
nicht Sprachgewandte unbedingt.
Ja, aber oft passt das gut zusammen. Also es ist eher die Ausnahme, dass jemand nicht über seine Arbeit sprechen möchte oder kann. Also von daher, und bei Donata Wenders gibt es auch so eine ganz schöne Serie mit Bewegung, also Tanz, und die müssen ja unscharf sein. Das ist ganz wichtig, dass sie dann erzählte, dass sie diese Blätter dann wirklich noch so aus dem Entwicklerbad rausgezogen hat, um dann nochmal so einen Prozess abzubrechen in der analogen Entwicklung der Bilder und um so eine Unschärfe nochmal ins Bild zu bekommen.
Also nochmal ja, ihre Erfahrung genau. Von der Bewegung quasi mit da reingebracht hat.
Ja.
Ah, spannend. Ja. Also ich finde sowieso ihre Bilder, ich habe sie entdeckt, ich habe sie erstmal, muss ich sagen, in der Vergangenheit ein bisschen auf Seite gelassen, weil es auch ein großer Name ist, ne? Auch weil Wim Wenders, und habe dann gar nicht richtig hingeschaut, weil ich
gesagt, ja, okay. Ach, wirklich?
Ja, aber ohne das bewusst zu machen, sondern ja, man kennt die großen Filme und gibt und hat der Wenders, habe ich aber jetzt nicht, aber als ich denn jetzt mal genauer reingeschaut habe, ich gesagt, oh, das sind ja richtig spannend unscharfe Sachen. Oh, wie macht sie das denn? Ja. Wobei das Machen an sich für sie wahrscheinlich gar nicht so kompliziert ist in dem Sinne, sondern ein viel intuitiveres Vorgehen ist. Wahrscheinlich den Kopf schon gebrauchen, weil man ein Ziel hat, weil man ein Bild im Kopf hat. Ja, aber das Umsetzen gar nicht mehr vorstellen, läuft viel emotionaler ab, in einer Art Tanzbewegung. Auch wieder jetzt Pina Bausch taucht wahrscheinlich irgendwo da auf in diesem ganzen Konstrukt. Und auch diese, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Komorebi
Dreams. Komorebi Dreams,
genau, ja. Habe ich auch ein bisschen entdeckt, haben uns gestern Abend noch angeschaut. Hast du vielleicht da noch was mitgenommen aus dieser Vernissage?
Ja, absolut. Ich hatte ja das ganz große Glück, dass Donata Wenders zwei Abende hier war. Wir haben an einem Abend den Film Perfect Days von Wim Wenders hier im Programm Kino Bambi gezeigt. Und danach konnte ich mit ihr darüber sprechen, weil sie hat eine Aufgabe im Film übernommen. Sie hat die Komorebi Dreams gefilmt. Das sind die Momente, in denen der Protagonist schläft, und diese Schwarz-Weiß-Träume sind von ihr. Der Film selber ist von Wim Wenders, okay. Perfect Days. Ja. Es handelt ja von einem Toilettenputzer in Tokio. Ja. Ein wunderschöner Film, über den man, glaube ich, lange nachdenkt. Der wirkt schon noch nach, also bei mir war das jedenfalls so. Und wenn der Protagonist träumt, dann träumt er eben dieses von Blättern im Baum, von diesem Licht, das,
Licht,
durch,
das
die
durch die Blätter,
Blätter
dringt, genau,
und
auf den Boden
ist,
trifft.
Das ist ein einzigartiger Moment. Und also ich muss sagen, ich laufe jetzt öfters mit dem Blick nach oben hier durch die Gegend und schaue, wie das Licht durch Blätter fällt. Das hat es ist wirklich schön. Und in Japan gibt es eben diesen Ausdruck dafür, Komorebi. Und Donata Wenders hat zum einen, die kommt ja aus dem Film. Ich habe, also hier laufen Videoinstallationen, also diese Träume sind auch hier als Video zu sehen. Aber ich habe auch eben diese Filmstills hier aus diesen Träumen und diesen Momenten, wo das Licht und Schatten, dieses Spiel von Licht und Schatten, gedruckt auf japanischem Washi-Papier. Also jedes ist eigentlich ein Unikat, weil das Papier jedes Mal anders ist. Ja. Ganz schön, also es lohnt sich wirklich vorbeizukommen.
Wow, das klingt spannend. Was ich interessant finde, ich hole mal ganz kurz nur aus. In der Fotografie haben wir ja meistens dieses Dreieck zwischen ISO und Blende und Zeit. Mhm. Und als ich anfing, mich damit auseinanderzusetzen, gab es dann in schlauen Büchern so Sachen wie die Qualität des Lichtes. Mhm. Vor allem, wenn man Blitztechnik hat. Ja, dann kommt die Blitzrichtung, die Größe von dem Reflektor und irgendwie kann man so ein bisschen ingenieurtechnisch sich das alles reinpfeifen und YouTube-Videos schauen und Bücher und Workshops.
Absolut.
Und dann kommt dieser Begriff und der Qualität des Lichtes. Und ich fand das so, ich war völlig hilflos. Ja, weil ich dachte, was mag das denn sein? Ja, oder ich versuchte das zu quantisieren oder was ist das dann für mich? Bis ich irgendwann mal auf einem Workshop vom Jean Noir war und der ein tolles Atelier hatte und er sagte, wo würdet ihr hier Porträts machen? Und ich sagte zum Jean, weißt du, das ist jetzt ein bisschen der Absurd, aber hier an der Eingangstüre. Mhm. Da sagte, warum? Ich sagte, da ist mein Licht. Das Licht möchte ich haben. Im Atelier ist gerade so, ja, das ist alles schön, ich kann da was machen, aber das Licht, das ich haben möchte, war an der Tür. Und dann habe ich begriffen, diesen Begriff von Qualität des Lichtes, dieses wo ist denn überhaupt, also dieses absolute Hinschauen, das einen ja ins Bewusstsein eindringt. Und dass ich das hier mit dem Komorebi sah, so diesen Moment erfassen im Hiersein und im Jetztsein und gleichzeitig dieses Licht und die Vergänglichkeit, das ist ja so ein Begriff, den wir im Deutschen anscheinend nicht so ganz fassen können, dieses Komorebi. Wie du schon sagtest, durch die Bäume schauen, das sind doch diese bewegenden Momente, die man vielleicht auch als Kind so mal erlebt hat. Ich finde, das verknüpft ganz viel mit früher. Das verknüpft ganz viel mit auch einen Effekt, den Rauschen hat. Das heißt, eine Ruhe. Ne? Rauschen kann ja zu so einer Ruhe führen und sich das einfach nur zu betrachten und gar nicht versucht zu intellektualisieren.
Absolut, ja. Also in dem Film Perfect Days gibt es eben diese Momente, wo der Hauptdarsteller seine Mittagspause auf einer Bank im Park verbringt und mit so einer alten Olympus-Analogkamera dann in die Blätter fotografiert, um diesen Moment eben festzuhalten. Und das ist so ein ganz ruhiger, schöner Moment, dieses Blätterrauschen und dieses Pause machen, nach oben gucken. Also kann man, glaube ich, mitnehmen in seinen Alltag.
Dann würde ich noch das Knistern des trockenen Laubs im Herbst, wenn das Kind da durch diese Haufen von Laub gelaufen ist und die aufgewirbelt hat und das knistert auf so eine bestimmte Art, das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass da akustisch jetzt dazu passt. Super, ich bin auch froh, ich bin mal gespannt, ich möchte mir die Ausstellung gleich noch anschauen. Ich habe sie mir noch nicht angeschaut, habe jetzt erstmal nur die Kommentare drumherum gelesen, mich ein bisschen versucht, in die Philosophie einzudenken, aber nur, weil ich die Ausstellung nicht vor mir habe. noch eine kleine technische Frage dazu. Wenn du die Bilder bekommst, kommen die fertig oder kannst du selber noch mitentscheiden, wie das gedruckt wird, in welcher Größe, was für ein Glas davor kommt oder kein Glas? Weil ich denke mal, hier ist das bestimmt auch eine Diskussion. Ja, nimmt man Museumsglas, das gegebenenfalls einen leicht bläulichen Reflex hat, das für schwarz-weiß warme Bilder wieder bestimmt ein Problem ist. Wie läuft das ab?
Jedes Mal anders. Also da gibt's wirklich, ich glaube, bei keiner Ausstellung war es irgendwie wie bei einer anderen davor oder danach. Ja, das ist natürlich auch Teil dieses Abstimmungsprozesses, von dem ich eingangs gesprochen habe. Es ist immer ganz unterschiedlich. Es ist wirklich so, dass ich teilweise Blätter bekomme oder eine Auswahl bekomme, von denen ich sage, das und das und das würde ich gerne zusammenstellen und dann rahme ich das Also Museumsglas ist schon immer die erste Wahl auf jeden Fall. Ich habe in der letzten Ausstellung, es war eine Gruppenausstellung, Ansichtssache Düsseldorf, das war auch sehr schön. Da hatte ich Arbeiten von Sabine Wild zum Beispiel hier, die alles Unikate.
Sind dreidimensionale.
Genau, sie webt zwei Bilder zusammen.
Diese wieder zusammengewebten, genau, also für den Zuhörer, Handwerk, genau, das sind Bilder, die sind zerschnitten, quasi in horizontalen und in vertikal, also ein Bild horizontal, ein Bild vertikal,
genau, und dann wird das wieder, sie beide
aber mit Fehlern drin, ne?
Ja, mit bewussten Über- und Unterlagerungen in diesem Weben. Ja. Also sie hat schon eine genaue Idee, was oben und was unten liegt von diesen Streifen. Und das gibt dann immer ein Bild, was jetzt nicht hundertprozentig homogen gewebt ist, ja. Und das war eben auch mit Museumsglas gerahmt. Und die Zuschauer, die Besucher hier, die haben wirklich davor gestanden. Und man wollte es so gerne anfassen.
Ja, ist das wirklich dreidimensional?
Ja, genau. Ne? Und dieses Glas hat einen wirklich dazu eingeladen zu denken, da ist gar kein Glas davor. Ne? So hochqualitativ ist das mittlerweile. Und das ist natürlich sehr schön, weil ich habe hier natürlich eine professionelle Beleuchtung und damit jedes Bild eben auch der Star der Ausstellung ist, ja.
Toll. Und das ist jetzt seit, du sagst, du bist seit 2020, hast du das übernommen hier? Und hast du das denn aufbauen müssen oder war das so alles, lag noch alles brach?
Ja, wir haben ja im November 2019 erst sind wir hier gestartet. Wir hatten jetzt unseren 5. Geburtstag mit Store und Galerie und und ich habe dann in 2020 hier angefangen und das war natürlich genau die Zeit, wo wir eigentlich erstmal wieder zugemacht haben. Ne?
Dankenswerterweise.
Ja, genau. Ja. Das war jetzt keine einfache Zeit. Ne? Und das ist, du hast hier die tollsten Bilder hängen und keiner kann kommen. Das war richtig, das tat mir im Herzen weh, ja.
Oh ja.
Also ich habe die erste Vernissage hier mit Walter Vogel, die ich verantwortet habe, da hatten wir immer Zehnergruppen. Ne? Also wir haben dreimal hintereinander dann 10 Leute hier reingelassen. Und Walter Vogel ist mittlerweile 92, also er hat das wirklich bravourös gemacht und dreimal, es war aber unglaublich anstrengend für ihn. Ne?
Ja.
Und deshalb bin ich wirklich dankbar, dass wir jetzt wieder feiern können und dass wir jetzt zusammenkommen können und mit vielen Menschen über Fotografie sprechen können. Also es war hier nichts, also es ist neu gewesen, ne? Also von daher ist das schon so ein Aufbau und es ist ein Weg, es ist auch ein ganz spannender Weg, weil ich jetzt natürlich auch nach vorne gucke, ne? Also zu sagen so, oh, was machen wir jetzt zum 100. Geburtstag, wen möchte ich zeigen? Mhm. Und wir haben ja ein ganz tolles Archiv in Wetzlar, also das ist natürlich auch für mich so ein Asset, wo ich rausschöpfen kann. Also ich war jetzt letztens nochmal im Archiv und dort zu sehen, was da liegt an Fotografien. Ne? Also Cartier-Bresson, Elliot Erwitt, die ganz großen haben mit Leica fotografiert. Ja, ja. Ne? Das ist natürlich was, wovon wir leben, ja.
Und du darfst dann da.
Ich darf dann da.
Du darfst dann da im Archiv. Für den Teil beneiden wir dich.
Ja.
Aber ich meine, ein Stückchen kann man sich ja hier anschauen. Ich kann aber auch jedem nur empfehlen, auch mal nach Wetzlar zu fahren. Weil einfach das, einfach schon da anzukommen, das Gebäude finde ich faszinierend. Mhm. Nicht nur die Form, sondern die ganze Harmonik, die das hat, wer ein bisschen sensibel ist für Architektur, die ganze Rhythmik, die da ist, aber auch die Farben. Mhm. Ich finde die Wahl der Grautöne da, also wirklich auch das Darstellen, das ist fast Leica Monochrome, finde ich faszinierend, weil alleine da rumzulaufen und auch dann wieder mit einer Kamera auch, wenn es bei mir keine Leica ist, ist schon faszinierend. Ich habe es auch erlebt, einmal im mehr oder weniger Nebel. Mhm. Und dann fand ich dieses Nebelgraue mit den Gebäuden, finde ich sehr, sehr grafisch. Ich finde das sehr inspirierend.
Absolut. Also es ist wirklich eine absolute Empfehlung, den Leitzpark zu besuchen und das Museum, die Galerie, die Ausstellung, die Werksführung mitzumachen. Also ich war gestern noch da und habe auch noch mal eine Werksführung mitgemacht. Und ich lerne ja auch jedes Mal was Neues noch dazu. Und es ist wirklich ein toller Ort und ich glaube, sehr inspirierend, weil man dann einfach auch nochmal ein bisschen sieht, wo wir herkommen. Und diese Erfindung der Kleinbildkamera, das Das ist schon eine spannende Geschichte, so ein Oskar Barnack, der für die Leitz-Familie gearbeitet hat. Also diese ganzen historischen Komponenten, die man dort auch noch viel besser erfahren kann und erleben kann. Das ist wirklich ein guter Ort. Und was ich jedem empfehlen kann, ist einfach vorher dort eine Führung zu buchen über den Leitzpark. Und dann macht es, glaube ich, noch viel mehr Spaß, wenn man dann auch noch mal in Bereiche kommt, die man jetzt so außerhalb der Führung vielleicht nicht unbedingt sehen kann. Also es wird wirklich alles möglich gemacht. Man kann den Kolleginnen und Kollegen dort über die Schulter schauen und sehen, wie so ein Aposymikron poliert wird. Und das ist schon faszinierend. Also
Fotografie zum Anfassen.
Ja.
Also Technik zum Anfassen.
Technik, aber nicht nur Technik. Das ist ja das Schöne bei Leica, dass wir eben natürlich ein Kamerahersteller sind, eine Kameramanufaktur sind, aber eben auch dieses Museum zum Anfassen haben. Ne? Dort kann man auch noch mal ganz viel ausprobieren. Ja. Also es ist auch für junge Menschen spannend, das da mal hinzufahren. Das ist jetzt wirklich Museum zum Anfassen und eben auch die Ausstellung. Im Moment hängt dort noch aktuell die LOBA, Leica Oscar Barnack Award Ausstellung. Die für uns natürlich auch ganz wichtig ist, auch Teil unserer DNA ist. Seit über 40 Jahren geben wir diesen Preis aus für Dokumentarfotografie, für Reportagefotografie, wo immer der Mensch und die Umwelt im Mittelpunkt der Serien stehen. Und für mich ist es da auch immer ganz wichtig, einmal im Jahr hier ein LOBA Gewinner oder auch Shortlist-Teilnehmer auszustellen. Also oft als Gruppenausstellung eben auch, um verschiedene Serien nebeneinander zu sehen. Das ist schon ganz toll.
Wenn du die ganzen tollen alten Fotografen hast und jetzt auch die jüngeren wahrscheinlich, hast du denn keine Lust, selber nochmal zu fotografieren, so loszuziehen und oder bleibt einfach keine Zeit?
Das ist tatsächlich ein Zeitfaktor, ja. Ich fotografiere gerne, ich mache das auch gerne auf Reisen und das ist für mich ist das schon auch faszinierend, hinter der Kamera zu stehen. Aber mein Beruf ist hier die Galerie zu leiten und Ausstellungen zu kuratieren und deshalb das ist das, was mich erfüllt.
Ja, bei vielen ist ja die Fotografie eine Kompensation. Vielleicht eine künstlerische Kompensation zu vielleicht ganz trockenen Berufen.
Ja, das ist eine wunderbare Kompensation, glaube ich.
Du kannst deine, wie soll ich das nennen, deine Bilder im Kopf und deine visuelle Begierde wahrscheinlich auch durch die Künstler in der Galerie umsetzen,
ja,
die Auseinandersetzung.
Meine Begeisterung für Fotografie, die kann ich hier gut zeigen, glaube ich. Das ist der richtige Ort.
Wie geht's weiter dort zum Abschluss? Hast du, was ist jetzt für dich wichtig? Was kommt nächstes Jahr? Die verschiedenen Ausstellungen? Gibt's was Besonderes nächstes Jahr?
Ja, ich habe ganz viele Dinge, die gerade alle so zusammenkommen, sich gerade so formen und auf jeden Fall wird es eine LOBA-Ausstellung geben. 100 Jahre Leica habe ich schon erwähnt. Da gehört das rein und habe ich schon ein paar ganz tolle Serien, die ich glaube toll zusammenpassen. Das ist ja auch meine Herausforderung, Gruppenausstellungen zu kuratieren. Die müssen sich gut tun. Man kann nicht wahllos irgendwelche Serien nebeneinander hängen. Das muss schon für jeden ersichtlich sein, warum das so ist und dass sich das auch gegenseitig stärkt und nicht andersrum ist. Ne? Also LOBA auf jeden Fall. Bin ich gerade noch in Verhandlungen, das kann ich jetzt noch nicht verraten, aber das wird ein paar Highlights geben. Das wird sehr schön werden. Also auch wieder diese Mischung von alten, arrivierten Fotografinnen und Fotografen und aber auch neue Positionen. Also das ist mir immer ganz wichtig, diesen großen Bogen zu schlagen, was Fotografie alles abbilden kann. Und das eben auch in so einem Jahresprogramm wieder zu spiegeln. Ein Highlight, das möchte ich auf jeden Fall schon mal sagen, das ist, dass ich eine Ausstellung machen möchte. Das ist so Passion for Photography. Und zwar als großes Dankeschön für unsere ganz, ganz treuen Kunden, wirklich mal eine Ausstellung zu machen, wo die Arbeiten von den Menschen hier ausgestellt werden, die bei uns einkaufen. und ihre Begeisterung für Fotografie auch hier mal zeigen können. Also das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, uns wird es ja nicht 100 Jahre geben, wenn wir nicht diese Menschen hätten, die hier hinkommen und mit Leica fotografieren.
Ja. Ich finde es auch spannend. Ja, ich mag auch, ich habe jetzt selber keine, aber auch immer so ein Wunsch gewesen. Ich glaube, für viele auch eine Leica M oder auch andere. Aber was ich interessant finde, ist, ich habe so das Gefühl, wenn ich eine Leica in der Hand habe, fotografiere ich nicht besser, weil das an sich eine bessere Kamera ist oder die einen besseren Sensor hat oder was auch immer für Funktionalitäten, sondern einerseits habe ich weniger Funktionalitäten. Ja. Das heißt, ich bin nicht damit beschäftigt, wieder ähnlich wie auf dem Handybildschirm andauernd irgendwie daran rumzufummeln, weil es ist aufs Wesentliche reduziert. Genau. Die Kamera sagt mir, mach gute Bilder. Und übrigens, das hat auch schon Henri Cartier-Bresson gemacht. Jetzt hast du mal so einen Anhaltspunkt, jetzt zieh mal los. Also die Kamera hat nicht nur, ich finde, die hat vielleicht ein bisschen weniger technische Spielereien, aber wie so ein erhöhter Anspruch ja an sich selbst. Ja, ich sag gar nicht, dass Leica das erwartet. Das tut Leica bestimmt nicht. Aber ich denke, wenn man eine Leica M kauft, jetzt, dann merkt man, die Kamera an sich macht nicht die besseren Bilder. Du bist jetzt gefordert. Und genau, und wenn ich halt auch, ich darf ja auch sagen, wenn ich so viel Geld ausgebe und dann sage, okay, ich entscheide mich dafür, dann muss ich das, dann muss ich auch irgendwie jeden Tag dieses Gerät in die Hand nehmen, bis ich, dann bin ich wieder bei der Qualität des Lichtes oder auch gerne bei Komorebi. Ich muss einen Moment erleben, ich muss ihn begreifen. Das heißt, ich gehe vielleicht durch die Straßen, bis ich plötzlich sehe, da ist was, was mich berührt. Da ist was, das für mich eine Geschichte erzählt, was auch immer das oder was auch immer das dann sein mag. Und ich finde diesen Anspruch, glaube ich, an mich selbst kaufe ich mit. Mein Gefühl. Ich
weiß nicht. Es ist lustig, dass du das so formulierst. Ich würde es ganz runterbrechen und sagen, ich glaube, es ist wirklich das Wesentliche. Das ist schon schon gut ausgedrückt so. Und das ist man konzentriert sich einfach wieder aufs Fotografieren. Also du musst halt alles einstellen. Es ist und damit guckst du anders, damit siehst du anders und damit bewegst du dich anders durch die Stadt. Und ich glaube, es ist einfach so ein Fokus wieder auf das Fotografieren und nicht auf Dauerschuss. Ich mache jetzt mal 200 Bilder, eins davon wird ja wohl passen. Sondern du machst es so ein bisschen ähnlich wie zur Analogfotografie, wo es teuer ist, wo du nur 36 Möglichkeiten hast und dann schon wieder einen Film einlegen musst, der auch wieder teuer ist. Durch diese Konzentration machst du vielleicht bessere Bilder, weil du einfach vorher überlegst, was du tust und weil du es bewusster machst, als einfach nur so nebenbei irgendwie was zu machen.
Für mich entsteht bei dem Bewussten noch ein kleiner anderer Effekt. Und zwar, wenn irgendeine dieser, egal welche Marke, einen kleinen Moment Verzögerung hat, habe ich vielleicht bei den Leicas, aber mit Sicherheit bei einer Fuji GFX oder sowas, die so wirklich auch relativ langsam sind. Ich habe den Eindruck, dass zwischen diesen Momenten ist mein Gehirn einfach aktiv. Ich habe einfach, es gibt in diesem zwischen Sehen, Abdrücken, Warten, kann ich halt mehr mitbekommen, noch emotional. Und es ist nicht nur klick, klick, klick mit dem Finger, sondern natürlich, dass die Kamera sagt, Moment. Ja, also diesen Mikromoment. Habe ich nämlich andere Sachen bewusst war. Ich muss sie mehr antizipieren. Ich muss mir überlegen, mache ich wirklich ein Bild oder zwei oder ist der Buffer voll? Also manchmal liebe ich auch diese Langsamkeit, vielleicht auch deshalb analog zu fotografieren, weil ich einfach den Film weiterspulen muss, wenn ich zum nächsten Bild komme. Das heißt, ich kann nicht einfach dranbleiben, ja, wie bei den neuen Sensoren, wo überhaupt gar kein Blackout ist. Ich finde das auch faszinierend, finde ich auch toll, ja. Aber ich bin gedanklich, weiß nicht, das ist so, dass die Emotionalität ist nicht mit eingeschleift in diesen Prozess, eingeschliffen, ich weiß gar nicht.
Ja, es ist bewusster, ne? Also ich glaube, man ist mit allen Sinnen dabei und das ist doch toll.
Super, ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir. Ja, wir sind schon fast eine Stunde durch.
Wirklich?
Ja, genau, es geht immer so schnell. Dankeschön und ich nochmal erinnere ich alle daran, Donata Wenders bis zum 31. Januar 2025 Ja, hier zu sehen in der Leica Galerie in Düsseldorf, bestimmt eine Empfehlung. Vielleicht noch eine letzte Frage. Kann man sich bei euch einschreiben? Wie kann man wissen, was los ist? Gibt es eine E-Mail-Liste oder?
Genau. Es gibt über unsere Webseite, da kann man Leica Galerie Düsseldorf eingeben. Da sieht man immer, welche Ausstellungen in der Vergangenheit hier gelaufen sind. Wir haben immer so 360-Grad-Rundgänge virtuell. Da sieht man auch noch mal ein bisschen, was war. Und es ist auch immer ein Ausblick da, was aktuell ist mit Bildern und diesem 360-Grad-Rundgang. Aber auch immer, was die als nächste Ausstellung kommt. Aber wir haben auch den Newsletter, da kann ich auch nur empfehlen, sich da einzutragen, weil da ich habe ja neben den Ausstellungen auch ganz viele Eventabende. Also ich habe Artist Talks, Book Signings, ich zeige Filme hier auf dem Cine One. Also das sind immer ganz schöne Abende, die so neben den Ausstellungseröffnungen eben auch noch laufen. Und das ist schön, wenn man dann nochmal eingeladen wird, zum Beispiel der Abend im Bambi jetzt mit Perfect Days. Mhm. Sowas schreibe ich dann im Newsletter, da kann man sich dann anmelden. Dann schreibe ich einmal im Monat eigentlich, was hier so passiert in Düsseldorf.
Super. Dann nochmals Dankeschön.
Ich danke dir. Ja.